Also ein Jahr Unterricht dort kostet 150.000 Franken. Und die Leute, die das bezahlen, sind an diesem Wochenende alle da. Das ist natürlich der ideale Zeitpunkt, da eine kleine Kunstmesse zu machen. Und ich habe noch nie in meinem Leben eine derartige Konzentration von Reichtum gesehen. Aber auf der Vernissage waren so um die 1.000 oder 1.200 Menschen. So, und die waren aber alle reich und wahrscheinlich zu 60-70% potenzielle Kunden.
Was mit Kunst? Ein Podcast von und mit Johann König.
Heute zu Gast der Kunstmarktjournalist Stefan Kobel. Hallo Stefan.
Hallo Johann.
Stefan, vielleicht ganz zum Einstieg, wie bist denn du überhaupt zu Kunst gekommen? Also zum Kunstmarktjournalismus.
Wie die Jungfrau zum Kinde. Studiert habe ich Kunstgeschichte und Medienwissenschaften und Germanistik und habe dann in Rom versucht, an meiner Dissertation zu werkeln und mit einem Stipendium, dann mit einem Anschlussjob, und habe dann irgendwann gemerkt, dass das Leben in der Anstalt nichts für mich ist, und habe dann zufällig, als ich mal wieder zurück in Düsseldorf an der Uni war, einen Aushang gesehen von einem jungen, aufstrebenden Kunstmarktportal, das studentische Aushilfen suchte für die Redaktion. Das war zu Zeiten des neuen Marktes, also um die Jahrtausendwende.
Ach, Kunstmarkt.com war das wahrscheinlich, oder?
Genau.
Ah, ja.
Und dann habe ich mir gedacht, also wenn ich ohne Doktortitel das machen kann, was ich eigentlich will, nämlich schreiben, dann versuche ich es doch einfach mal. Bin einfach dahin gefahren, habe mich vorgestellt und habe einen Job bekommen. Und habe dann angefangen, über Kunst zu schreiben. Also erst tatsächlich als Kritiker und also als Kunstkritiker und als eher auf alte Kunst spezialisiert. Und habe dann aber zusammen mit allen anderen Angestellten nach 6 Wochen die Kündigung bekommen, weil der Eigentümer der Meinung war, also der Eigentümer, der mich eingestellt hatte, der Meinung war, er hätte jetzt genug Geld verbrannt. So, und seitdem war ich dann eben Journalist.
Ah, okay, verstehe. Und hast dann immer frei geschrieben, schreibst jetzt fürs Handelsblatt, für Art Magazin,
Monopol, den Tagesspiegel, und habe eigentlich schon für jeden in der Branche, fast jeden in der Branche, auch international geschrieben, der irgendwie seriös ist.
Interessant, okay, das heißt also, ich kann mich an kunstmarkt.com gut erinnern, weil es gab ja noch nicht so viele Quellen im Internet im deutschsprachigen Raum. Das habe ich auch immer gelesen damals, als ich die Galerie angefangen habe. So um 2002 herum, eben als der neue Markt platzte. Und worüber wolltest du promovieren? Also du hast Kunstgeschichte in Düsseldorf studiert.
Und in Florenz und in Neapel.
Okay, aber dann alte Kunst.
Ja, alte Kunst, und mein Thema war ein Thema des 19. Jahrhunderts. Das Dissertationsthema wäre gewesen deutsche oder ausländische Künstler am Golf von Neapel um 1900 und die Entstehung des modernen Italienbildes.
Also gar nichts mit Markt?
Nein.
Und wie kam es dann zu dieser Marktfokussierung? Weil du bist ja explizit Kunstmarkt. Auch wenn du machst ja einmal in der Woche Kobels Kunstwoche. Auch die ist ja dann nicht nur, aber schon immer so ein bisschen Schwerpunkt auf den Markt. Wo kam diese Fokussierung her?
Das hatte, wie gesagt, mit dem ersten Job zu tun bei kunstmarkt.com. Da ging es eben hauptsächlich um den Kunstmarkt und nur auch um Kunst und Ausstellungen. Und da habe ich halt angefangen mit Auktionsberichten und habe dann auch bei Messebesuchen eigentlich sehr schnell gemerkt, dass ich das wahnsinnig spannend finde, weil ich hatte immer so ein Erkenntnisinteresse. Ich wollte wissen, wie Gesellschaft funktioniert oder wie Zusammenleben funktioniert. Und habe festgestellt, dass man das nirgendwo besser beobachten kann als im Kunstmarkt, weil da eben das Geistige und das Materielle zusammentreffen bei einer Ware, bei der es im Grunde genommen ja um nichts geht. Also man kann sie nicht essen, man kann nicht drin wohnen, man kann damit nirgendwo hinreisen. Es geht da also sozusagen nur um immaterielle Dinge. Und das fand ich wahnsinnig spannend.
Und diese Regeln, die es so im Journalismus gibt, die hast du quasi, du warst jetzt nicht an der Journalistenschule, sondern hast einfach immer geschrieben. Und oder gibt es da ja, einen Crashkurs, den man dann irgendwie machen kann?
Ja und nein, ich habe ja Medienwissenschaften im Nebenfach studiert.
Ah, ja,
und da waren einige sehr renommierte, auch ehemalige Journalisten als Dozenten und da habe ich schon einiges gelernt.
Mhm.
Und tatsächlich war aber das meiste Learning by Doing oder Sachen, die man sich dann anlesen muss, was zum Beispiel Gegendarstellungsrecht und solche Dinge angeht.
Ja, weil du hast ja so ein paar größere Geschichten jetzt gemacht, glaube ich, die du auch häufig als Erster dann hattest, wenn ich das richtig mitbekommen habe, hier die Insolvenz der Galerie Thomas in München, war ein großer Artikel von dem Handelsblatt. Vielleicht das mal als Beispiel, das ist eben Galerie Thomas, große Galerie gewesen, recht renommiert, war auf allen großen Messen, Art Basel, TFAF und so weiter, hatte dann auch so einen Ableger, der hieß Thomas Modern, der dann irgendwie Gegenwarts- und zeitgenössische Kunst gezeigt hat. Also Galerie Thomas war, glaube ich, eher Kunsthandel der Expressionisten und
klassische Moderne.
Klassische Moderne, ne?
Und so ein bisschen Nachkriegskunst.
Ja, und Galerien, große Galerien München waren auch Opfer von Beltracchi, wenn ich richtig erinnere. Vielleicht ganz kurzer Abriss zu dieser Geschichte. Wie kommst du zu so einer Geschichte und was war die Geschichte?
Zu so einer Geschichte kommt man natürlich durch Hinweisgeber, die einen anrufen und einen sagen, guck doch mal dahin und ich glaube, die sind insolvent und guck doch mal beim Registergericht und so und Insolvenzverfahren und so kommt das dann. Aber man ist natürlich angewiesen auf ein gutes Netzwerk und eben dann Hinweise von Externen.
Mhm.
Und da wurde dann relativ schnell klar, dass diese Insolvenz auch nicht nur eine normale Insolvenz ist wegen Liquiditätsengpässen, sondern dass sich das schon sehr, sehr lange abgezeichnet hat und dass es da durchaus auch um Insolvenzverschleppung ging.
Und der Gründer irgendwie abgetaucht ist oder nicht auffindbar?
Also man weiß auch immer noch nicht, wo er ist.
Ja. Und dann guckst du, gibt's einen Insolvenzverwalter, was sagt, oder wie läuft das dann? Bietest du es dann dem Handelsblatt an oder guckst, ob die es machen oder ob du es dem Tagesspiegel anbietest oder?
Genau, ich guck, wo ich das am besten unterbringen kann, wo es, also in welche Publikation das am besten passt.
Ja.
Wo es die größte Reichweite hat, wo es am, die meisten Menschen finden oder lesen, die es auch betrifft.
Mhm.
Und natürlich auch, wer am besten bezahlt.
Okay, klar. Und ich fand es jetzt ja immer relativ erstaunlich. Es gab ja viele Insolvenzen jetzt, ja? Also Paris Project aus Berlin, Clearing in New York, jetzt Stephen Friedman. Das hat relativ viel Echo gegeben. Blum & Poor auch so ein bisschen. Aber ich war erstaunt, gerade was hier zum Beispiel ja, eine Berliner Galerie anging, war ich erstaunt, wie wenig Medieninteresse es gibt. Wie war denn die Resonanz zum Beispiel auf diesen Artikel von dir? Und wie ist deine Wahrnehmung quasi an der Kunstmarkt wird ja oft gerne mit diesen ganzen Superlativen beschrieben, wenn es um den Markt geht und ein großes Auktionsergebnis folgt aufs nächste. Aber die Komplikationen und auch vielleicht die Ursachenforschung, woran liegt das, dass es dann zu solchen Insolvenzen kommt, die hält sich irgendwie sehr im Rahmen. Aber ist das vielleicht nur eine subjektive Wahrnehmung von mir? Wie siehst du das?
Sowohl als auch. Also bei der Galerie Thomas war das Echo riesig, auch weil die Zahl der Geschädigten so groß war und weil es um so große Summen ging. Nun bedeutet ja nicht jede Insolvenz direkt, dass sie mit dass, kriminellen Aktivitäten in Verbindung steht. Das ist sogar in den seltensten Fällen so. Und deswegen ist das dann auch keine große Meldung, weil es ja keinen Schaden gibt. Dann wird das registriert und bedauert, aber das war es in den allermeisten Fällen auch, vor allen Dingen, weil Insolvenzen ja jetzt, oder auch, es müssen ja nicht mal Insolvenzen sein.
Das eine normale Schließung sein.
Genau, ne? Dass jemand einfach feststellt, dass sich das Geschäft für ihn nicht mehr lohnt und der deswegen seine Galerie zumacht. So, das ist das eine. Das andere ist, hat natürlich was damit zu tun, wie Öffentlichkeit funktioniert und wie die Aufmerksamkeitsspannen sind. Die sind sehr kurz geworden. Das heißt, viel mehr als diese eine Meldung, also als die Erstmeldung findet dann auch kaum noch Resonanz. Und dazu kommt, dass so diese investigativen Journalismus, wo jemand sich wochenlang irgendwie in ein Thema verbeißt und recherchiert, den gibt es praktisch kaum noch. Also das haben früher festangestellte Redakteure gemacht, meinetwegen beim Spiegel, die ja auch teilweise immer noch irgendwie auch monatelang recherchieren und ansonsten nicht allzu viel publizieren. Und dann müsste so eine Geschichte, wenn man sie sozusagen als Profit Center sieht, dann müsste die schon irgendwie 50.000, 60.000 Euro einbringen. Und das zahlt natürlich heute keiner mehr.
Gut, vielleicht ist das Interesse dann auch einfach für diese Branche dann gar nicht so groß, oder?
Ich glaube, der Bedarf ist schon da. Das sehe ich ja an meiner Kunstwoche, an dieser Presseschau, dass ein Informationsbedürfnis durchaus besteht. Nur gibt es, hat bisher niemand, aber das gilt ja für alle Teile der Medien, ein Modell gefunden, dass das auch finanziert.
Mhm. Genau, sag nochmal was zu der Kobels Kunstwoche. Die wird gesponsert hier auch von unserem Versicherungsmakler Zilkens
Feinart,
ne? Ja, und der hat dich engagiert, das zu machen?
Ja, das war eine ganz lustige Geschichte. Wir haben uns irgendwann mal auf irgendeiner Art Cologne kennengelernt und fanden uns sympathisch und hatten danach irgendwie ein paar Mal Kontakt. Und irgendwann kam er auf mich zu und wollte Inhalte für seine Webseite haben. Das ist bei einem Versicherungsmakler natürlich ein bisschen schwierig. Das ist ja kein besonders spannendes Geschäft, Versicherung. Das heißt, die Internetpräsenzen dieser Gesellschaften, die sind relativ statisch und irgendwie eben nicht besonders attraktiv. Und er wollte ein paar aktuelle Inhalte oder ich weiß nicht, er wollte Inhalte für seine Webseite haben. Und das war jetzt nicht unbedingt das, was mich interessiert hat, also jetzt irgendwie statische Inhalte für die Internetpräsenz eines Unternehmens zu schreiben. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, ihm vorzuschlagen, das zu machen, was mich schon länger interessiert hat, nämlich eben einen Ort zu schaffen, an dem man diese immer mehr fragmentierten Informationen aus der Branche bündelt und an einem Ort eben auffinden kann. Und er fand die Idee auch ganz hübsch und es war uns beiden nicht klar, was das letztlich bedeutet, wenn man so ein wöchentliches Ding macht. Also für mich bedeutet das, dass ich jetzt seit 13 Jahren, so lange gibt es das schon, eigentlich kein Wochenende mehr habe, weil das immer am Montag rauskommt und ich das halt am Wochenende schreiben muss. Weil früher war es halt auch so, dass die meiste Berichterstattung, zumindest im deutschsprachigen Raum, in den Wochenendbeilagen der Zeitungen stattfand.
Stimmt, der Kunstmarkt am Samstag, immer in der FAZ zum Beispiel, ne?
Genau, und früher auch in der Süddeutschen oder donnerstags in der Zeit oder freitags im Handelsblatt.
Ja.
Und dann haben wir damit angefangen und dann war das sehr schnell sehr erfolgreich und beliebt und dann konnte man da irgendwie auch nicht mehr mit aufhören und eigentlich gibt es dafür auch keinen Grund, weil dieser Bedarf eben da ist und ich glaube auch immer größer wird, weil so eine Rundumberichterstattung, wie es sie früher eben im Handelsblatt und in der Süddeutschen und in der FAZ gab, die gibt es so nicht mehr. Also es wird immer weniger.
Und du guckst aber ja nicht nur die deutschen Medien an, sondern auch Observer und Guardian und so weiter, ne?
Und die New York Times und Art News und Art Newspaper und Ocular und Artsy und was es denn hier alles gibt.
Ja, interessant. Ocular, Artsy sind natürlich eher, sag ich mal, so Pressetextreproduzenten, ne? Weil die natürlich die Paid-Content verbreiten.
Nicht nur, die haben eben auch ein Editorial-Team jeweils, die tatsächlich bisweilen ganz interessante Dinge tun.
Ja, vor allem natürlich bei Artsy ist es oft sehr interessant, die datengestützten Analysen finde ich oft interessant, weil die natürlich auf ihre ganzen Klicks und User-Verhalten abstellen können. Und das ist eben ein Thema, was mich eben besonders interessiert, wie du zu den Daten kommst. Ja, also der Kunstmarkt zeichnet sich ja dadurch aus, dass er eigentlich sehr opak ist und nicht so einfach zu lesen. Jetzt gibt's natürlich Auktionsergebnisse, die Auktionen müssen ja öffentlich stattfinden. Jetzt ist es so, dass die beiden großen Auktionshäuser nicht mehr public listed sind, also keine Aktiengesellschaften mehr, sondern privat und auch recht verschachtelt in ihren Gesellschafter-Holding-Strukturen. Und der Kunstmarkt, der in Galerien stattfindet, also der sogenannte Primärmarkt, oder in, gibt natürlich auch Handelsgalerien, aber die meisten zeitgenössischen Galerien sind natürlich Primärmarktgalerien, auch nicht richtig lesbar ist. Und wenn man alle fragt, geht es allen immer blendend, wenn es auch gar keinem blendend gehen kann in den Umständen. Wie kommst du zu deinen, weil du dich ja dezidiert jetzt um den Kunstmarkt kümmerst, wie kommst du da zu deinen Erkenntnissen?
Wenn es um die Daten geht, da gibt es eben die einschlägigen Kunstpreisdatenbanken von Artnet, Artprice oder Invaluable. Aber die bilden eben tatsächlich nur Auktionsergebnisse ab. Und ansonsten gibt es einige Reports, wie den Art Basel OBS Report oder den Deloitte Report, die auch Händler befragen und Family Offices und Private Wealth Management. Und die tragen durchaus auch einige Zahlen zusammen, aber das ist immer alles ein wenig mit Vorsicht zu genießen, weil es eben auf vieles davon eben auf Umfragen beruht. Das ist tatsächlich ein bisschen schwierig. Da hilft tatsächlich nur mit Leuten reden, mit Marktteilnehmern sprechen, möglichst viel auf Messen zu gehen, mit den Galeristen, mit den Auktionshäusern zu reden und eigentlich ein Stimmungsbild einzufangen und dann versuchen, das mit den Zahlen, die es gibt, irgendwie in Einklang zu bringen oder eben auch nicht.
Also das heißt, bei dem UBS, das ist, glaube ich, so der bekannteste Report, der jetzt auch in den nächsten Tagen, glaube ich, veröffentlicht wird. Wie gehen die vor?
Also Art Basel und UBS, die versuchen tatsächlich den gesamten Markt abzubilden und nehmen eben die einerseits die Auktionspreisdatenbanken und analysieren da eben den Sekundärmarkt des Auktionshandels. Dann haben sie als UBS eben einen sehr großen Private Wealth Manager als Partner und deren Zahlen benutzen sie auch. Und dann machen sie auch noch eine Befragung unter Galeristen, Kunsthändlern und Sammlern und versuchen daraus ein möglichst glaubwürdiges Zahlenwerk zu konstruieren. Und da ist aber eben tatsächlich immer Vorsicht geboten. Das funktioniert im Grunde genommen nur, wenn man davon ausgeht, dass die Befragungsergebnisse über die Jahre ungefähr konsistent sind. Man kann also diese konkreten Zahlen, würde ich sagen, nicht für bare Münze nehmen, aber man kann eben über die Jahre Entwicklungen ablesen.
Was ich eben interessant finde, ist, dass wenn ich sozusagen meine Kolleginnen und Kollegen anschaue und auch mein eigenes, sag ich mal, kaufmännisches Verhalten, dann ist es nicht durch totale betriebswirtschaftliche Zahlenkenntnis geprägt, sondern sehr viel stärker durch Intuition und sowas. Und ich habe zum Beispiel, als wir noch auf Messen gegangen sind, eigentlich immer fast versucht zu vermeiden, eine Gewinn- und Verlustrechnung anzustellen. Außer ich war mir ganz sicher, dass es profitabel war, weil es eben unvernünftig teuer ist, Kunstmessen zu machen. Und daher ich mir gut vorstellen kann, dass, wenn die Leute so ein Questionnaire ausfüllen, sie subjektiv glauben, dass es sich so und so anfühlt. Das fand ich sehr interessant. Da gab es ein Interview im Artnet von Katja Kazakina mit dem Olivier von Clearing, dass er irgendwie, der seine Galerie geschlossen hat, dass er aus Basel zurückkam und das Gefühl hatte, es wäre ein unglaublich gigantischer Erfolg gewesen. Und der Buchhalter ihn dann aufklären musste, dass es zwar viel Verkauf und viel Umsatz war, aber nicht ansatzweise ausreichend, um Künstlerreise, Messe und aktuelle laufende Miete in New York zu bezahlen. Daher basiert es offensichtlich quasi eher auf subjektiver Einschätzung, oder gibt es ein richtiges, erhebt zum Beispiel der Bundesverband Deutscher Galerien, erhebt der veröffentlichte Zahlen aus dem Handelsregister oder irgendwie sowas?
Nein, veröffentlichte Zahlen aus dem Handelsregister gibt es relativ wenige. Bei dem, was du gerade angesprochen hast, kommen zwei Eigenheiten des Kunstmarkts auf unangenehme oder unschöne Weise zusammen. Erstens sind die Marktteilnehmer gerade in Deutschland oder Kontinentaleuropa, das sind ja zum allergrößten Teil Einzelunternehmen. Das sind ja Das sind ja keine Kapitalgesellschaften. Das heißt, es gibt da sowieso kaum Zahlen drüber, weil als Einzelunternehmer bist du natürlich nicht veröffentlichungspflichtig und auch als GmbH nur sehr begrenzt. Das heißt, auch deren Zahlen oder die der IFSE-Studie, die beruhen alle auf Umfragen, die eben alle immer mit Vorsicht zu genießen sind. Aber die Struktur des Markts, der Marktteilnehmer, ist eben tatsächlich so, dass, dass im Grunde genommen alles Selfmade-Menschen sind, die in den allerwenigsten Fällen einen betriebswirtschaftlichen Hintergrund haben. So wie du ja auch nicht. Die meisten Galeristen sind irgendwie in diesen Beruf gerutscht, zumindest in den vergangenen Jahrzehnten, deren Ziel war es, nicht immer Galerist zu werden, sondern das hat sich so ergeben. Die haben vielleicht angefangen, Freunde auszustellen und daraus ist dann irgendwann sozusagen ein fester Off-Raum oder sowas geworden und dann später eine Galerie und das war eben auch alles Learning by Doing. Und kurzum, die wenigsten Galeristen oder nur nicht alle Galeristen, mal so, rechnen streng betriebswirtschaftlich oder sie haben es zumindest nicht gelernt. Das andere ist, dass viele Galerien, in denen die jetzt aktiv sind und die jetzt so eine mittlere Größe haben, so in den Nullerjahren oder späten 90er Jahren entstanden sind, als der Markt eigentlich nur eine Richtung kannte und das war nach oben. Damals haben die Galerien ihren größten Umsatzanteil auf Messen gemacht. Das heißt, sie haben an ein, zwei Messen im Jahr teilgenommen und das hat ihnen im Grunde genommen den Galeriebetrieb finanziert. Das hat sich komplett gedreht.
Ganz kurz, wenn du sagst, es hat sich komplett gedreht, das ist eine Erkenntnis, die ist wie empirisch. Also das ist dein Eindruck oder woher kommt diese Erkenntnis, dass sich das gedreht hat?
Also einerseits erzählen einem das die Galeristen auch und andererseits, dazu gibt es dann eben Zahlen, zum Beispiel aus dem Art Basel UBS Report, der im Grunde genommen seit 10, 15 Jahren konsistent feststellt, dass Galerien über ein Drittel ihres Umsatzes auf Messen machen. Und das war Anfang der Nullerjahre, als zeitgenössische Kunst quasi von der Wand gerissen wurde, da war es anders. Da waren das teilweise 50% oder 60%.
Okay, das ist natürlich schon mal interessant, dass ein Marktreport, der ursprünglich von der TEFAF finanziert wurde, dann irgendwann hat die Art Basel das übernommen, die Claire McAndrews mit ihrem Institut oder Büro macht das, dass die zu dem nicht in ihrem eigenen Interesse laufenden Erkenntnis kommen, dass Kunstmessen weniger Relevanz haben, richtig?
Ja, aber das ist ja, wenn man Analysen erstellt, dann sollte man ja möglichst das Ergebnis vom eigenen Interesse abhängig machen.
Ja, gut, das ist natürlich, wenn die Evidenz so ist, wie sie ist, sollte man, wenn man irgendwie halbwegs glaubwürdig sein will, sollte man es entweder einstellen oder natürlich schon dabei bleiben. Aber das ist ja schon mal eine interessante Erkenntnis, dass das so ist. Ich meine, wenn man jetzt die zurückguckt, die Anfang Nullerjahre, als ich habe 2002 die Galerie angefangen, da gab es diese ganzen, also da war das Hauptargument für eine Galerie, für Künstlerinnen und Künstler, der Marktzugang. Und der war eben ganz deutlich, hatte der auch mit Kunstmessen zu tun. Und das war ja vor Social Media und es gab quasi kaum Möglichkeiten, irgendwie seine Kunst zu zeigen, wenn nicht in der Galerie. Und das hat sich ja stark verändert. Daher kommen ja diese ganzen von dir auch beschriebenen Off-Räume, wo man dann eben, weiß ich nicht, Groß-Görschen damals von Hödicke, die wollte halt keiner ausstellen. Dann haben die sich halt selber ein Ladenlokal gemietet und haben sich gegenseitig selber ausgestellt. Weil es gab natürlich noch kein Instagram und TikTok und diese ganzen Dinge. Aber das ist schon mal, um wieder sozusagen drauf zurückzukommen, interessant. Also das ist jetzt hier empirisch festgestellt, dass das eine geringere Rolle spielt.
Das würde ich jetzt so nicht sagen. Das war ja nur ein relativ kurzer Moment in der Geschichte des Kunstmarkts, dass Kunstmessen so ein riesiger Motor, so ein riesiger Magnet waren und auch so ein riesiger Umsatzbringer für die Galerien. Ich glaube, diese Drittelung, also Nee, es ist nicht ein Drittel. Es ist 35%. Es ist wieder ein bisschen gestiegen im letzten Jahr.
Mhm.
Laut Art Basel OBS Report sind es jetzt 35%. Es waren im Jahr zuvor, glaube ich, 30%, die ihres Jahresumsatzes, den die Galerien auf Messen gemacht haben. 20 bis 22 war der Anteil bei 0 oder 10%.
22, also der guckt natürlich auch immer ein Jahr zurück. Das ist ja auch so interessant, oder? Dass man eigentlich in Corona gemerkt hat, es funktioniert auch ohne Kunstmessen. Oder nicht?
Naja, es hat ja nicht besonders gut funktioniert. Da war der Einbruch ja massiv beim Umsatz bei den Galerien.
Oder ist
bei
das den, so? Bei uns
bei,
nicht.
Bei den meisten Galerien. Okay. Aber ihr wart ja auch schon immer online sehr präsent.
Ja.
Also, so. Aber gerade der Online-Markt, von dem man ja auch gedacht hat, dass er immer weiter nach oben gehen würde, der ist gerade auf dem Rückzug.
Total. Mhm. Ja, beziehungsweise es ist so ein Hybrid-Online-Markt, ne? Also wir haben schon viel Online-Anbahnung, aber nicht Click and Buy. Das
genau.
Funktioniert überhaupt ja. nicht mehr, interessanterweise. Und okay, aber ich meine, interessant ist ja, du bist ja auch sehr empfehlenswert hier an dieser Stelle, wer sehr viele durchschnittliche Hotelzimmer von innen sehen will, kann einem Account folgen, weil du immer auf den ganzen, ich glaube, es gibt kaum jemand, der auf so viele Kunstmessen fährt wie du und dann immer ein Hotelzimmer-Selfie sozusagen, Dokumentationsbeweisfoto postet. Aber ich glaube nur auf Facebook, oder?
Instagram.
Also,
es hat angefangen, ich glaube, 2008 auf Facebook. Aber da das kaum noch jemand nutzt, der jünger ist als wir, bin ich irgendwann damit auch zu Instagram umgezogen.
Das heißt, du hast ja auch ein Gefühl, also sozusagen, wie nennt man das, anekdotische Evidenz. Wie ist denn, du bist ja jetzt gerade wieder gewesen auf der ARKO und so weiter, was ist denn dein Gefühl? Hast du das Gefühl, Sammlerinnen und Sammler, aber auch Händlerinnen und Händler, es ist ja der Kunstmarkt besteht ja nicht nur aus Sammlern, die kaufen, sondern eben auch aus Marktteilnehmer, Spekulanten, Firmensammlungen, Institutionen, Museen und so weiter. Hast du das Gefühl, es gibt also quasi nur von deiner eigenen Beobachtung eine Veränderung?
Ja, ich glaube, dass das Spekulantentum aktuell weitgehend raus ist aus dem Markt.
Mhm.
Also was ja gerade im englischsprachigen Raum und besonders in den USA und früher auch in China im Vordergrund stand, war der Return on Investment, also Kunst als Investitionsobjekt. Solche Gespräche kann man auch immer noch hören, dass Leute damit angeben, dass wie vielfache ihres Einsatzes sie jetzt mit diesem oder jenem Künstler gemacht haben. Aber dass das selbstverständlich der Hauptmotor ist für den Kunstkauf, das ist so ein bisschen raus.
Nee, ich meinte jetzt deinen Eindruck, dass, glaube ich auch, das hat natürlich auch mit der Ende der Niedrigzinsphase zu tun und den wirtschaftlichen Verwerfungen. Aber dein Eindruck, ich habe jetzt zum Beispiel dann hier auch nochmal, mache ich immer, aber hier nochmal ganz konzentrierter als sonst, Kobels Kunstwoche gelesen. Und du berichtest von der ARKO, dass sich dann irgendwie gegen Nachmittag die Gänge gefüllt haben. Aber das sagt ja noch nichts aus über die Qualität der Besucher. Nur weil es voll ist, heißt ja noch nicht, dass die Kaufkraft da durchströmt.
Da können wir gleich nochmal drauf eingehen, wie das mit der Besucherqualität ist.
Ja.
Also auf der ARKO war es zumindest so, dass eigentlich fast alle Aussteller, mit denen ich gesprochen habe, beeindruckt waren von der Qualität des Publikums in diesem Jahr. Noch viel aussagekräftiger fand ich meinen ersten Besuch zwei Wochen vorher der Art Gstaad, einer kleinen Boutique-Messe in den Schweizer Alpen,
mhm,
mit nur, ich weiß nicht, 40 oder 44 Ausstellern, die aber fast alle auf der Art Basel oder der TFAF ausstellen.
Mhm.
Und Gstaad ist so ein im Grunde genommen größeres Bergdorf im Berner Oberland, das eines der teuersten Internate der Welt beheimatet. Und an dem Wochenende, an dem die Messe dort stattfindet, ist das Alumni-Treffen der ehemaligen bzw. der Eltern der aktuellen Schüler.
Elternsprechtag.
Also,
und der Privatflughafen ist voll.
Ja, also ein Jahr Unterricht dort kostet 150.000 Franken. Und die Leute, die das bezahlen, sind an diesem Wochenende alle da. Das ist natürlich der ideale Zeitpunkt, da eine kleine Kunstmesse zu machen. Und das findet dort, also wenn man es etwas hochtrabender nennen will, Festivalzelt. Ansonsten ist es die Tennishalle des Ortes. Da findet die Messe statt. Und ich habe noch nie in meinem Leben eine derartige Konzentration von Reichtum gesehen. Aber auf der Vernissage waren, ich glaube, was hatten Sie gesagt, irgendwie so um die 1.000 oder 1.200 Menschen. So. Und die waren aber alle reich und wahrscheinlich zu 60-70% potenzielle Kunden. Das ist natürlich eine Qualität an Besuchern, die du sonst nirgendwo hast.
Okay, aber trotzdem nochmal die Frage, nimmt es ab, dass auf den Kunstmessen die Orientierung, also weiß ich nicht, wenn Menschen anfangen zu sammeln, ist das Tolle an der Kunstmesse, ja, dass man sich da, das war immer mein Hauptargument für Kunstmessen, eben in den 2000ern bis in die 2010er, es gibt keinen Ort, an dem man sich so schnell, so gut visuell informieren kann über ein qualitatives Angebot zwischen moderner und zeitgenössischer Kunst, Nachkrieg und so weiter, wie, weiß ich nicht, in Basel. Ja, nur ist es dann so, dass durch die steigenden Preise zum Beispiel, also von Kunstmessen, von Transporten und so weiter, die junge Kunst auf der Messe selber nicht mehr so einen großen Stellenwert spielt. Dann gibt es irgendwie die Liste, aber auch das hat sich irgendwie verändert, wenn ich das jetzt vergleiche, wie es damals war, als es im Wartek ist. Und die Kunstmesse war so ein bisschen alternativlos, weil man konnte sich eben nicht auf Instagram oder irgendwelchen Plattformen wie Artsy oder so informieren. Und das hat sich ja jetzt stark verändert. Deshalb ist meine Frage eher, hast du den Eindruck, weil du begleitest es jetzt ja schon viele Jahre, dass vielleicht die Kundschaft nicht mehr die gleiche ist natürlich, sondern eine nachwachsende? Gab es da nur subjektiv von deinem Eindruck her eine Veränderung oder ist es noch nach wie vor, weil dass viele Leute kommen, ist ja unbestritten. Aber welche Qualität haben die?
Das ist jetzt eine sehr komplexe Frage, die mehrere Aspekte umfasst. Also zunächst mal, das stellt man nicht nur auf Messen fest, sondern auch in den Galerien oder sogar auf den Auktionen, dass der Nachwuchs vielfach fehlt. Also der Nachwuchs an Sammlern. Es gibt immer mehr Künstler, so fühlt es sich zumindest an, und immer weniger Sammler. Also die alten Sammler haben schon alles und müssen sich eher Gedanken darüber machen, wie sie das alles verwalten oder weitergeben. Und die junge Generation ist, glaube ich, mit dem Gedanken, Dinge zu horten, nicht so richtig warm geworden bisher. Und wenn, dann sind es oft andere Dinge. Also da steht das, was früher selbstverständlich dazugehörte, so zum bürgerlichen Leben, eben auch der Umgang mit Kunst, mit bildender Kunst, streckt sich heute auf ganz andere Dinge. Also auch auf Sneakersammlungen zum Beispiel oder auf Uhren oder eben Erlebnisse wie Reisen oder Konzerte. Das steht bei den jüngeren Menschen viel mehr im Vordergrund. Und da hat es die Kunst oder der Kunstmarkt, glaube ich, noch nicht so richtig den Weg hingefunden, das auch zu vermitteln. Also Kunst sozusagen als Teil einer Erlebniswelt zu verkaufen. Das ist ein tatsächlich gravierendes Problem, dass einfach der Nachwuchs fehlt. Das andere, was du angesprochen hast, dass die Messen nicht mehr so dass es diesen zentralen Anlaufpunkt nicht mehr gibt, das hat auch was mit dem Erfolg der Kunstmessen zu tun. Also wenn man sich anschaut, früher gab es eine Art Basel, heute gibt es fünf, glaube ich.
Ich glaube sogar noch mehr, oder?
Nee, ach, Basel, oder?
Basel, Hongkong, Miami, Paris, Katar.
Katar und vielleicht noch Tokio, das Gallery Weekend, das, wo die Art Basel ja irgendwie auch mit drin ist. So. Natürlich reist keiner mehr an alle dieser fünf Orte. Das macht ja auch keinen Sinn, weil man da dann im Grunde genommen immer nur das zu sehen bekommt, wofür die Marke Art Basel steht. Wenn man jetzt die aktuelle, ganz junge Kunstproduktion sehen will, dann muss man nicht unbedingt nach Basel fahren, dann fährt man vielleicht nach Berlin zum Gallery Weekend oder zur Art Cologne oder eben zur Arco oder zur Artissima nach Turin.
Gut, die ganze Freeze-Messen gibt es auch noch alle, auch noch fünf an der Zahl, ne?
Ja, die bedienen ein etwas anderes Marktsegment, aber im Grunde hat man auch da immer sozusagen die Marke Freeze und wofür die steht.
Naja, am Ende ist es immer die gleiche Einkaufsstraße wie in der Innenstadt, wie in der Fußgängerzone,
genau.
Ne?
Genau.
Ja.
Und deswegen gibt es diesen einen Punkt, wo sich immer alle treffen, im Grunde genommen nicht mehr. Bisher ist das noch Basel, aber da ist natürlich auch die Frage, wie lange die Herrlichkeit noch anhält mit der Konkurrenz von Paris, die Art Basel sich selbst macht, die aber eben noch ein etwas anderes Angebot liefert und mit dem ganzen Drumherum, mit diesen Satellitenmessen, die dann doch eher auf einen französisch-europäischen Markt abzielen, als die ganzen Satelliten in Basel, die internationaler sind.
Aber es gibt ja jetzt keine, eigentlich müsste man es doch vielleicht sogar über den Zoll verstehen können, wobei wir haben zum Beispiel die Sachen dann eigentlich auch aufgrund der hohen Kosten mit dem Zoll später dann auch zum Teil erst abgewickelt. Aber weil jetzt zum Beispiel auf der Arco, dann berichten die Leute, ich meine, das kann ich mich ja auch noch erinnern, wie ich mir dann immer selber in die Tasche gelogen habe und gesagt habe, also es waren jetzt wirklich tolle neue Kontakte, die ich auf einer Messe geknüpft habe und super Gespräche und so. Aber am Ende geht es ja eben auch, wenn man sie vermeidet, um eine Gewinn- und Verlustrechnung. Weil eigentlich ist doch die Frage, was war am Anfang der Arco verfügbar? Vermutlich eigentlich das meiste, sonst macht man es ja nicht. Und was ist danach noch verfügbar bzw. verkauft? Und das kann ja nicht gemessen werden.
Genau.
Du bleibst ja auch nicht bis zum Ende, ne?
Nein, ich bleib ja nicht bis zum Ende. Und das ist, das lässt sich natürlich nicht messen, weil am ehesten könnte man dazu wahrscheinlich die Spediteure und Kunstversicherer befragen, die ihre Zahlen aber natürlich nicht rausgeben.
Na, mir hat mein Kunstspediteur erzählt, dass er jetzt auf Musikinstrumente geht. Dass er jetzt den Kunstmarkt natürlich nicht verlässt, aber stark sich neu orientiert und eben in das Orchester-Instrumententransport-Business einsteigt und die auf irgendwelchen Tourneen begleitet, wo er die ganzen Instrumente von den unterschiedlichen Spielstätten zu den nächsten Spielstätten transportieren muss.
Ja, was der Spediteur, wohin der sein Geschäftsfeld entwickelt hat, vielleicht nicht unbedingt was mit dem Kunstmarkt zu tun. Es gibt halt auch einfach sehr viele Spediteure und da gibt es ein paar sehr große, da findet ja auch gerade seit Jahren schon eine Konzentration statt und dann gibt es ganz viele kleine, die auf unterschiedlichem Qualitätsniveau auch arbeiten, aber wenn man jetzt meinetwegen Hasenkamp befragen würde, wie deren Warenströme sind und was sie von der Galerie zur Messe und wieder zurück oder woanders hin transportieren, dann würde man wahrscheinlich auch ein ganz gutes Bild bekommen. Aber wie gesagt, das sind Zahlen, die natürlich nicht rausrücken.
Und wie siehst du die, weil es im Moment gibt's ja nicht weniger Messen, sondern eigentlich immer eher mehr noch, ne? Wie siehst du, was ist denn deine Perspektive da drauf? Weil es ist ja auch interessant, wie es quasi, das Angebot wird immer größer, es werden immer mehr Künstler. Ich teile deine Einschätzung, dass die nachwachsende Generation sich nicht so viel aus dem Horten von Kunsteigentum macht. Vielleicht ist das auch eine temporäre Situation, ich glaube aber nicht. Ich glaube, dass es auch sehr damit zu tun hat, dass die Nebenkosten zu hoch sind. Also dass das Verwalten von einer großen Kunstsammlung auch nicht unerheblich Geld kostet und eben zunächst mal keine Rendite abwirft, außer einer emotionalen. Und da ist dann immer die Frage, wie gewichten die jungen, nachwachsenden Käuferschaften das? Und ist es eben dann doch die Erfahrung oder der Support von einem Künstlerin, von einem Künstler, eine Reise, wie auch immer? Deshalb, was ist dein Ausblick?
glaube, dass da eine Marktbereinigung stattfinden wird und auch schon stattfindet, wenn man jetzt nach Österreich schaut. Da sind gerade ganz kurz nacheinander beide Wiener Messen eingestellt worden. Und es ist völlig unklar, wie es da weitergeht.
Die sehr interessante Konzepte eigentlich hatten, ne? Die hatten, also Spark, boah, ich weiß nicht, wie
Spark. Es war Spark, an der hast du auch
mal teilgenommen. Habe ich auch mal mit Johanna Demet teilgenommen, ne? Das waren Einzelpräsentationen.
Genau, das waren die Einzelpräsentationen. Das war, fand ich, das spannendste und innovativste Format, das es
seit auch,
vielen, vielen Jahren gegeben hat. Das darin bestand, dass es nur Einzelpräsentationen gab und die Kurienarchitektur war so gestaltet, dass jeder Aussteller, jede Position die gleichen Bedingungen hat. Das waren so kreuzförmige Solitäre, die in der Halle standen und jede Position hatte, ich glaube, was war es, 5x5 Meter oder 8x8 Meter,
Satz des Pythagoras-mäßiges Dreieck, genau, was halt
im,
so
im rechten Winkel,
ja.
Und das war wahnsinnig toll, weil man da sehr gut sehen konnte, wie sich einzelne Positionen unter den gleichen Bedingungen behaupten. Und da konnte man dann auch sehen, wie vielleicht irgendwie ein junger Akademieabgänger in der Präsentation so einen alten Hasen oder so eine fast schon museale Position völlig an die Wand spielt.
Mhm.
Das fand ich wirklich sehr, sehr schön. Das war als wirtschaftliches Modell nur eben offensichtlich nicht tragbar.
Ja, das war genau das, was ich vorhin beschrieben habe. Man konnte sehr gut in einem Blick, ja, dass man da drum lief, sah man, ist es jetzt interessant für mich, ist es nicht interessant für mich? Und es war klar, das ist jetzt nicht ein gemischte Koje mit lauter Sachen, wo man erstmal reingehen muss, um zu verstehen, wer macht hier was, und sondern man sah in einem Blick groß genug einen Einzelstand von einem Künstler zu sehen, ist es, wie spielt es zusammen und so weiter. Aber das zum Beispiel ist ja eigentlich verrückt. Das hat sich nicht gelohnt. Warum? Zu wenig Kaufkraft einfach, oder?
Also es hat sich für die Galerien, glaube ich, durchaus gelohnt, aber die Messe war halt zu billig. Das war für die Galerien. Also eine Solo-Präsentation ist immer mit Risiko behaftet,
klar,
natürlich. Wenn ich mir jetzt die Koje mit meinem gesamten Galerieprogramm vollschütte, dann kann ich davon ausgehen, dass irgendjemand vorbeikommt, dem irgendetwas aus meinem Angebot schon gefallen wird. Wenn ich alles auf eine Karte setze sozusagen, dann kann es sein, dass ich hinterher mit Null rausgehe.
Ja.
Deswegen haben die Galerien das nur gemacht, weil sie sehr preiswert war, diese Messe.
Mhm.
Und damit für den Betreiber eben nicht unbedingt profitabel. Und das ist, glaube ich, das so die ganz große Herausforderung der nächsten Zeit, da im Grunde genommen einen Weg zu finden, mit zwei Modellen umzugehen. Das eine ist eben das Art Basel oder Freeze-Modell, die ja beide inzwischen zu Event- und Unterhaltungskonzernen gehören.
Beide,
genau. Mhm. Und das sind dann Konzerne, zu denen gehören eben auch Tennisturniere zum Beispiel.
Nein, das ist ja, gab ja auch mal so eine Diskussion, das hat ja Miami zum Beispiel wirklich nachhaltig verändert.
Ja.
Das ist ja auch etwas, wo man sagt, die Frage ist jetzt in Wien zum Beispiel, wie viel ist es der Stadt auch wert?
Genau darauf wollte ich hinaus.
Ja.
Es gibt eben diese Konzernmessen, die im Grunde genommen sind deren Kunden gar nicht mehr die Galerien. Die leisten mit ihren Standmieten natürlich auch einen Beitrag. Aber die leben vor allen Dingen von den Sponsoren. Und die Sponsoren sind interessiert an den Galeriekunden, weil die Sponsoren sind Banken oder Luxuskonzerne, die gerne Zugriff auf das Publikum der Galerien haben wollen. Und das sind aber eben Konzerne und die sind profitorientiert. Und deswegen sind sie auch so teuer. Und deswegen kann man dann als Galerie da im Grunde genommen auch nur die teure Ware zeigen, die man hat, weil es bei einer Messe, die 100 oder 200.000 Euro kostet, betriebswirtschaftlicher Wahnsinn ist, sich da 1.000, 2.000, 5.000 Euro Werke an die Wand zu hängen. Dann müsste man die Koje 5-mal ausverkaufen, um auch nur auf Null zu kommen. So, das ist also dieses eine Modell, das sich eigentlich für sogenannte Blue Chip Kunst eignet. Und man hat das ja gesehen, gerade bei der Art Basel, wie viele Galerien, die es dann in vielen Jahren endlich mal geschafft haben, auf die Art Basel zu kommen, dann nach einigen Jahren aufgeben müssen, weil sie diesen Kostenapparat einfach nicht mehr einspielen mit dem, was sie anzubieten haben. Das andere sind Regionalmessen, nenne ich sie jetzt mal, wie zum Beispiel die Arco oder die Artissima in Turin oder die Arte Fiera in Bologna, die jetzt einen rein italienischen Markt bedient. Die gehören, also die Messegesellschaften, die diese Messen veranstalten, gehören den jeweiligen Städten oder Regionen. Und die müssen keinen Gewinn machen. Deswegen sind sie relativ preiswert und können das, was sie an Überschuss erwirtschaften, auch refinanzieren. Und so der dritte Teil sind so diese kleinen Messen wie, was fällt mir ein, die Artorama in Marseille oder
Gallery Weekend ist vielleicht ein bisschen fast so ein Format, oder?
Ja, Gallery Weekend, und da gibt es eben, das sind so selbstorganisierte Formate, die man vielleicht auch gar nicht unbedingt Messe nennen kann oder muss, wo es aber eben darum geht, dass Galerien mit gemeinsamen Interessen oder auf einem gemeinsamen Level sich zusammentun und etwas veranstalten, selbst etwas veranstalten.
Ja, oder wie dieses Format in Gstaad vielleicht auch, oder? Von dem du erzählt hast.
Ja, wobei das ist natürlich, da geht es durchaus um Profit, und das bedient auch eine Klientel, und da versammelt auch zum Teil Galerien, die jetzt mit der aktuellen Produktion gar nicht so viel zu tun haben. Und das ist ja der Bereich, der uns interessiert, wie man zeitgenössische Kunst vermittelt.
Aber was ist denn eigentlich aus den klassischen Galerieräumen geworden? Das ist ja schon auch so ein bisschen verrückt, dass die Gewichtung, also vielleicht ein super Kurzexkurs. Der Kunstmarkt ist ja als solchen Begriff auch in Köln gegründet worden, unter anderem von Rudolf Zwirner und fünf anderen, die dann so sagen.
Thomas war auch unter den Erstausstellern.
Galerie Thomas war auch dabei, genau, Zwirner, Thomas.
War ein paar Mensch dabei und, oh Gott, die Galerie der Spiegel, das war
so fünf lokale rheinländische Galerien,
ja,
ne?
Ja.
Wobei Thomas war ja dann damals schon in München wahrscheinlich, ne?
Ja.
Ja.
Carsten Greve war, glaube ich, auch dabei, kann das sein? Aber also halt diese ganzen Granden des
Genau, die wollten dann aber keine, in Anführungszeichen, Ausländer dabei haben, so sagt man sich, keine Amerikaner, ne? Weil die haben ja viele, haben ja, ach, die, weißt du, auch Neuendorf war auch noch dabei.
Ja, genau.
Das war hier ganz sehr empfehlenswert, erste Podcast-Folge mit Hans Neuendorf hier in diesem Podcast, der Gründer von Artnet. Und dann wollten die wohl keine Amerikaner dabei haben, weil die eben hauptsächlich mit amerikanischer Pop-Art gehandelt haben. Und so ist dann die Art Basel entstanden.
Mhm.
Und muss man sich mal vorstellen, ja, wir sind hier im Jahr 1968,
ja,
und da ging es eben, Kunst ist ja erst in erster Linie erstmal ein analoges Medium, was man irgendwie erleben muss, und daher kommt diese Idee der Kunstmesse. Jetzt haben wir aber 26 und die Welt hat sich verändert, und auch, was mich immer wundert, ist, dass diese ganzen, bei allen Climate Coalition Vereinbarungen aller Galerien, wird quasi die Messe als solche überhaupt nicht in Frage gestellt. Und dass es alles andere als unnachhaltig ist, ein Bild nach Miami zu fliegen, um es dann wieder an den Zahnarzt in München zu verkaufen, ist, glaube ich, liegt auf der Hand. Ja, also, und das ist eben sehr interessant, dass das ein bisschen wie bei Singles und LPs, eigentlich machen ja Künstler Ausstellungen. Und dafür gibt's ja auch, das ist ja auch das Verrückteste, dass die Messen eigentlich als Aufnahmebedingung haben, dass man einen Ausstellungsraum betreibt. Ich weiß nicht, ob das noch so ist.
Es ist bei vielen, auch bei den erstaunlich großen Messen, gar nicht mehr unbedingt zwingend notwendig, dass man einen eigenen Ausstellungsraum betreibt.
Aha.
Aber du hattest eben darauf abgezielt, dass der Galerieraum, der ursprünglich so zentral war, jetzt vielleicht gar nicht mehr die Rolle spielt. Das haben die Galerien sich auch selbst zu verdanken. So dieser große Kunstmesse-Boom, der hat ja in Nullerjahren eingesetzt, und die Galerien sind da sehr gerne auf diesen Zug aufgesprungen, weil es eben der Ort war, an dem man sehr schnell sehr viel Umsatz machen konnte. Und daran hat sich das Publikum gewöhnt. Sie müssen eben nicht mehr durch alle Galerien einer Stadt ziehen oder von Stadt zu Stadt fahren, dort in die Galerien gehen, sondern haben sich mittlerweile, sind so trainiert, dass sie auf eine Messe fahren und sich da alles angucken können, so überblicksmäßig. Das ist dann natürlich in der Regel nicht besonders vertieft, weil du eben keine ganze Ausstellung in der Regel zeigen kannst auf einer Messe. Du kannst vielleicht eine Solo-Präsentation machen, wo du dann 4, 5, 8 Werke eines Künstlers hast, aber du hast dann eben nicht deine 400 Quadratmeter Galerie, die du komplett einem Künstler widmen kannst, sondern du zeigst eben nur punktuell Dinge. Aber so hat sich, glaube ich, auch die Aufmerksamkeit jetzt nicht nur in Sachen Kunst entwickelt, dass die Vertiefung gewichen ist einer punktuellen Aufmerksamkeit.
Und du glaubst, das ist jetzt nicht eine temporäre Sache, die einfach mit der wirtschaftlichen Schwäche zu tun hat, sondern ist eine demografisch grundsätzliche?
Ja, ich glaube schon. Andererseits kenne ich auch Galeristen, denen es tatsächlich gut geht, denen es auch durch die Krisen der letzten Jahre gut gegangen ist, weil sie sehr viel in der Galerie machen und ihre Sammler, ihre Besucher gut betreuen und sich um die kümmern. Und das hat durchaus was mit der persönlichen Bindung zu tun. Und das ist eben nicht wie in den USA, meinetwegen in Miami, wo man sich in die Koje stellt und dann kommt irgendjemand vorbei und begeistert sich für eine Arbeit, zahlt da sehr viel Geld für, alle freuen sich und man hört aber nie wieder voneinander. Das ist ja im Grunde genommen so das Messemodell, das sich in Miami etabliert hat.
Mhm.
Und ob das so nachhaltig ist und gerade in Europa, weiß ich nicht, ob das weiterhin so funktionieren wird. Ich weiß aber, dass Galerien, die sich intensiv um ihren eigenen Ort kümmern, relativ gut gefahren sind in den letzten Jahren.
Mhm. Vielleicht ganz zum Abschluss ein Zitat, was mir da im Kopf geblieben ist von deiner aktuellen Kobels Kunstwoche, ist, dass wenn die Kunst sich messen muss mit Handtaschen und Turnschuhen, sie erstaunlich schlecht abschneidet. Kam das von dir selber oder war das eine Analyse auf einem der Beiträge?
Das ist mein Fazit. Also das ist auch schon seit vielen Jahren meine Rede, dass Kunst als Investitionsgut, wie es eben Handtaschen und Turnschuhe tatsächlich sind oder geworden sind, nicht gut funktioniert. Und außerdem handelt es sich bei Kunst ja tatsächlich in der Regel um Unikate und nicht um austauschbare Ware, die dadurch auch viel erklärungsbedürftiger ist. Und da kann die Kunst gegen den Turnschuh oder die Birkenbag eben nur verlieren.
Ja, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass wie bei allem der Gewinn immer im Einkauf liegt und dass die Kunst einfach zu teuer geworden ist. Und dass die Kunst zu teuer geworden ist.
Das stimmt überhaupt nicht, würde ich sagen.
Nein?
Ja, es gibt Kunst, die sehr teuer ist. Und das ist die Kunst, die Koje in Basel finanzieren muss.
Genau, deshalb ist sie zu teuer geworden.
Genau, aber es gibt ja auch andere Kunst. Es gibt großartige Kunst, die man für wenige 100 Euro kaufen kann.
Genau. Und ich glaube aber, dass es wie so eine Art Hyperkapitalismus ist, der auch gut funktioniert, wenn wir einen Verkäufermarkt haben und niedrige Zinsen und das Geld nicht weiß, wohin es soll. Aber seit eben Corona sind die Logistikwege teuer geworden. Die Inflation ist mit der Ukraine noch höher gegangen. Die ganzen Nebenkosten sind so hoch von Transport, Mieten und so weiter, Gehälter. Und das treibt natürlich auch den Zielpreis, den man erwirtschaften muss für ein Kunstwerk. Und wenn der nicht mehr abgenommen wird zu dem Preis, dann funktioniert das ganze System nicht mehr. Und ich glaube, dass die Kunst von jüngeren Künstlerinnen und Künstlern gar nicht so teuer sein muss, wenn man damit nicht so teure Messen finanzieren muss. Das heißt,
das sehe ich genauso.
Genau, und dadurch ist dann aber wieder die Kompetitivität da mit anderen, sage ich mal, Konsumgütern, die ja nicht reine Konsumgüter, sondern irgendwie Collectibles sind, die haben das ja der Kunst geklaut. Diese ganze Limitierung von Turnschuhen, Sondereditionen oder Möbeln oder Handtaschen, das ist ja etwas, was die Luxusindustrie sich zu eigen gemacht hat, indem sie versucht hat, ein Unikat-Kunstwerk quasi zu kopieren. Das ist zumindest meine Einschätzung.
Ja, nur dass der es sind eben keine Unikate. Von diesen Turnschuhen gibt es 100 oder 1000 Paare. Und damit ist der Markt für dieses, für jedes dieser Objekte viel liquider, weil es eben vergleichbare Preise gibt.
Klar, eine künstliche Verknappung, aber immer noch eine hohe Stückzahl, genau. Was ja auch so interessant ist, wenn nicht Picasso und Warhol so wahnsinnig viel produziert hätten, hätten die auch wiederum nicht diesen Markt. Ja, ein Künstler wie Blinky Palermo ist gar nicht so richtig zu fassen, was die Marktposition angeht, weil es viel zu wenig gibt, weil dadurch eine mangelnde Liquidität da ist, ne? Stefan, vielen Dank. Es könnte Stunden weitergehen, aber vielleicht nochmal ein letztes Fazit. So in, weiß ich nicht, 25 Jahren, das ist vielleicht ein bisschen zu weit weg. In 10 Jahren, wir haben jetzt zum Beispiel nicht über KI gesprochen oder über andere viele große Themen, die uns alle bewegen gerade. Aber in 10 Jahren, wie wird der Kunstmarkt aussehen?
Ich glaube, kleiner oder möglicherweise so wie jetzt, der ja eigentlich auch seit 15 Jahren stagniert. Ich glaube, dass das Original, dass die Aura des Originals wieder stärker in den Vordergrund rücken wird. Einerseits bei Leuten, die Kunst lieben, sich dafür begeistern, damit leben wollen. Und auf der anderen Seite wird es einen sehr großen Editionsmarkt geben, der ja jetzt schon ganz gewaltig ist. Und wenn man sich anschaut, was zum Beispiel Jeff Koons oder Damien Hirst so ausstoßen an Editionen, die eben durchaus handelbar sind, einen hohen Wiedererkennungswert haben und sozusagen Teil des Lifestyles oder eines Lifestyles sind und nicht unbedingt einer Leidenschaft. Das sind so die zwei Pole, in die sich der Kunstmarkt aufteilen wird, glaube ich.
Stefan, vielen Dank.
Ich danke dir, Johann.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch gerne 5 Sterne da, wie man so sagt, und wenn ihr Themenvorschläge habt, dann gerne in den Kommentaren, worüber wir reden sollen, wen wir mal einladen sollen, freue ich mich über Feedback in den Kommentaren oder auch an info@koeniggalerie.com.
Was mit Kunst? Ein Podcast von und mit Johann König.